Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon, guten Abend. Wir möchten heute Ihre Fantasie beanspruchen für ein immersives Erlebnis von Leonardo da Vincis Letztes Abendmahl in Stuttgart. Für eine fantastische Oper mit unzähligen absurden Wendungen, die noch dazu weitgehend unbekannt ist. Für die sichtbaren, vor allem aber auch unsichtbaren Wunden der Geschichte, die der Künstler Kader Atia thematisiert. Und für einen Hexentanz der besonderen Art, für den wir sie mit auf Burg Hülshoff nehmen. Zuerst zur Oper. Es ist eine ziemlich krude Geschichte. Die Titelfigur mit dem rätselhaften Namen Gercœur hat dem Volk die Demokratie gebracht, als er durch einen Unfall ins Jenseits katapultiert wird. Was ihm überhaupt nicht gefällt, auch weil seine Gattin noch auf Erden weilt. Nach zähen Verhandlungen, vor allem mit der Göttin der Wahrheit, darf er zurückkehren. Das ist so ungefähr der Inhalt der Oper Gercœur, die Christoph Loy mit dem Orchester und Chor der Nationaloper in Straßburg jetzt auf die Bühne gebracht hat, unter der Leitung von Ingo Metzmacher. Frage an unseren Musikkritiker Jörn-Florian Fuchs. Was ist das überhaupt für ein Stück? Eine Allegorie, womöglich sogar eine Art Politdrama?
Da ist von allem etwas drin. Alberich Magnard war eine sehr eigenwillige Figur. Er hat auch den Text selber verfasst und das ist wirklich kein Mythos, wie man das oft in Werken hat, dass man also auf irgendetwas zurückgeht, was biblisch ist oder aus anderen Regionen kommt, sondern eine komplette Neuerfindung dieser seltsamen, ja erstmal Jenseitswelt. Es darf dieser Gercœur zurück auf die Erde, aber er wird dort sehr enttäuscht, weil die Demokratie, die gute Sache, die er eigentlich noch vollbracht hat vor seinem Tode, die wird schnell geschliffen und Örtal, sein bester Freund, bandelt nicht nur mit seiner Gattin, die ja verwitwet dann ist in dem Moment an, sondern er reißt auch die Macht an sich und so ist er enttäuscht, kehrt aber am Ende in den Himmel zurück und wird gleichsam verklärt und das letzte sehr lang und oft gesungene Wort ist L'espoir, also die Hoffnung.
Mhm. Den Komponisten Alberich Magnard kannte bis vor 5 Jahren bei uns praktisch niemand. Das Theater Osnabrück hat Gercœur 2019 herausgebracht und diese Aufführung wurde dort auch gefeiert. Hat denn jetzt Ingo Metzmacher das richtige Gefühl für die Musik und wie würden Sie überhaupt Magnards Klangwelten beschreiben?
Also nochmal ein Wort zu Magnard, der ist 1865 geboren und 1914 gestorben, eben zu Beginn des Ersten Weltkriegs, hat 3 Opern geschrieben. Dieses Werk hat er nie mehr erlebt in der Uraufführung. Das ist erst 31 in Paris rausgekommen. Und bevor ich dazu was sage, hören wir einen kleinen Eindruck. Also man hört schon, da gibt's die Chöre spielen eine große Rolle, tauchen sehr, sehr oft auf in diesem Werk. Es ist sehr ausufernd, es ist klangsinnlich, üppig, duftend, eine eigene Klangsprache, die ein bisschen an seinen Schüler Massenet erinnert, aber auch an Richard Wagner. Aber ich denke, dass man ja da wirklich einen eigenen Weg gegangen ist. Ein Weg, der in jedem Moment eine unglaubliche Sinnlichkeit entfacht. Und das passt natürlich auch zu dieser sehr eigenwilligen Geschichte, wo es ja eben auch um das Paradies geht und um diese Figur, die da im Jenseits sich tummeln. Also man hat ein sehr opulentes musikalisches Erlebnis, auch eben vor allen Dingen durch Ingo Metzmacher, dem diese Partitur spürbar liegt, finde ich. Mhm. Und auch durch die Besetzung, ich nenne jetzt nur Stéphane Degou als Gercœur in der Titelpartie, das ist phänomenal gesungen, wie überhaupt auch die Chöre, wir haben es gerade erlebt, das ganz toll gemacht haben in Straßburg.
Inszeniert hat Christoph Loy, der ja für psychologische Tiefenbohrungen steht. Hat er denn einen genauen oder einen zeitgenössischen Blick auf den Stoff geworfen?
Das ist gleichsam spielend in der Loy-Zeit, in einer ganz eigenen Zeit des Regisseurs. Das ist alles nicht genau zuzuordnen. Es ist nicht historisch. Es ist auch nicht Gegenwart. Es ist eher spartanisch gemacht, sehr reduziert mit ein paar Stühlen auf der Bühne, mit schönen Lichteffekten von Olaf Winter. Und es ist eine Konzentration auf die Figuren, wobei ich sagen würde, mehr noch auf die Musik, auf das, was jeweils in der Musik passiert. man kann da nicht so viel Psychologisches rauslesen, denke ich mal. Also das würde dem Stück nicht angemessen werden. Loy nimmt es sehr ernst und lässt eben auch den heute etwas merkwürdig wirkenden Leerstellen, sage ich mal, also sprich dieser extremen Spiritualität, breiten Raum. Er verachtet das nicht, er verlacht das nicht, er lässt das Stück einfach laufen und macht es handwerklich wirklich grandios. Man ist gebannt über diese 3,5 Stunden mit 2 knappen Pausen. Das ist eine Aufführung, die auch nachmittags stattfand, also das ist etwas ungewöhnlich, im warmen Straßburg um 15 Uhr plötzlich eine Opernpremiere zu erleben. Mhm. Da braucht es ein bisschen Konzentration, aber man merkt, es war ein großer Publikumserfolg und ich denke auch die Manjar-Gesellschaft, die es nämlich gibt seit einigen Zeiten, die also unbedingt diesen Komponist wieder näher rücken will, die kann mit dieser Aufführung auch sehr, sehr zufrieden sein.
Herzlichen Dank, Jörn-Florian Fuchs, für diesen Einblick in die musikalische Welt von Alberic Manjar in Straßburg. Kader Attia ist ein französischer Künstler mit algerischen Wurzeln. In Deutschland ist er seit seinem Auftritt auf der Documenta 13 im Jahr 2012 weiter bekannt. In Kassel hat er damals für eine Großinstallation Holzbüsten von kriegsversehrten Gesichtern in großen Regalen zusammen mit Bildern afrikanischer Plastiken übereinander gestapelt und so das Erbe der europäischen Weltkriege ganz nah an die Geschichte des Kolonialismus gerückt. The Repair, das Reparieren und Heilen der alten Wunden, ist das große Thema seiner Arbeiten und gemeint ist damit nicht, dass irgendwann alles wieder gut sei. Für Attia ist das Anerkennen der sichtbaren und unsichtbaren Wunden der Geschichte wichtig und das beste Mittel, diese Wunden sichtbar zu machen, ist für ihn die Kunst. Die Berlinische Galerie in Berlin-Kreuzberg widmet Kader Attia jetzt eine Einzelausstellung, die aktueller nicht sein könnte. Carsten Probst war für uns dort und berichtet von einem berührenden Stück Gegenwartskunst.
Wenn die Kriegstoten in Abel Grands Film J'accuse, ich klage an, von 1938 aus ihren Gräbern auferstehen und in die Städte marschieren, wo sie eine Massenpanik auslösen, dann könnte man zunächst an bekannte Zombie-Filme à la The Walking Dead denken. Doch Abel Grands ging es nicht um wohligen Kinosplatter. Seine Toten werden gerufen, um die Lebenden zu mahnen, die im Jahr 1938 gerade dabei waren, den Zweiten Weltkrieg vom Zaun zu brechen. Der Film wird auf eine Stirnwand in der langen und hohen Eingangshalle der Berlinischen Galerie projiziert. Vor der Wand stehen auf Sockeln aus Eisen 17 Holzbüsten von Männern mit von riesigen Wunden entstellten Gesichtern. Dazu 8 weitere Holzskulpturen, Körperteile oder eher Prothesen, die von rostigen Metallstreben zusammengehalten werden. Sie alle bilden das Publikum dieses Films von Abel Grands, blicken kollektiv auf die Projektion, die, so scheint es, ihre Geschichte erzählt, eben die Geschichte der europäischen Weltkriege, deren Wunden bis heute bestenfalls vernarbt sind.
It's probably our last chance, I would say, for humanity.
Vielleicht ist das Museum unsere letzte Chance als Menschheit, sagt Kader Attia, der Ort, an dem wir zugleich Individuum sein können, aber auch als Kollektiv, nicht als einzelner Name. Wir verbinden uns in der Aufmerksamkeit für das Kunstwerk. Und das ist etwas, was wir schützen müssen. Ich bin kein Technologiefeind, aber die Technologie ist auch ein Gift zwischen uns. Was wir hier tun, ist, die Realität auszuweiten und das ständige Verschlucken der virtuellen Inhalte zu stoppen. J'accuse, der Titel von Kader Attias Installation, übernimmt den Titel von Abel Grands Film und mit ihm den moralischen Impetus. Die Aktualität ihrer Anklage gegen die Kriege in aller Welt muss man hier nicht groß erklären. Sie erschließt sich unmittelbar und mit fast sakraler Wucht. Durch einen kleinen, nur mit einem weißen Tuch verhängten Durchgang gelangt man in den zweiten Teil der Halle und findet dort fast eine Wiederholung der Situation vor. Wieder wird ein Film auf der Wand gezeigt, wieder sind zahlreiche Objekte auf eisernen Sockeln davor aufgestellt. Diesmal handelt es sich aber nicht um Porträtbüsten von Kriegsversehrten, sondern um Reproduktionen afrikanischer Skulpturen, teils aus Holz, teils als 3D-Druck. Der Film zeigt dieses Mal Interviews, die Kader Attia mit Fachleuten über die Rückgabe afrikanischer Kulturgüter aus europäischen Museen geführt hat. Der Film versucht, Raum für ein Gespräch zu schaffen, um besser zu verstehen, wie wir uns zu diesen Objekten verhalten. Auch wenn die Objekte beladen sind mit der gewaltsamen Geschichte der Raubkunst, so lösen sie doch unmittelbare Affekte in uns aus. Das ist die Komplexität des menschlichen Subjekts, dass unsere Wahrnehmung immer solche Übergangsobjekte braucht. Tatsächlich geht es in dieser zweiten Installation mit dem Titel »The Objects Interlacing«, also die Verflechtung der Objekte, vor allem um die emotionale Geschichte hinter diesen Objekten. Viele von ihnen stammen aus dem Musée du Quai Branly in Paris, doch ihre Urheber, die ursprüngliche Bedeutung oder auch der Zweck ihrer Herstellung sind unbekannt. Die Gesellschaften und die Kulturen, für die sie geschaffen wurden, ja die Sprache, in denen sie beschrieben werden konnten, sie gibt es nicht mehr. Das sind die unsichtbaren Wunden und Narben, die sichtbar werden sollen und die sich mit den Narben und den Kriegsversehrungen der Köpfe aus dem benachbarten Saal verbinden. Am Eingang dieser beiden Installationen, die das Erbe des Krieges und des Kolonialismus ineinander spiegeln, findet sich noch ein kleiner dritter Raum. In ihm hängen 7 Collagen der Berliner Dadaistin Hanna Höch aus den 1920er Jahren. Sie entstammen der Serie aus einem ethnografischen Museum, versehrte, vernarbte Gestalten, die das Schönheitsideal der Werbung und des Exotismus konterkarieren. Und heute wirken sie wie ein aktueller Kommentar zu den ganz gegenwärtigen Abgründen Europas.
Carsten Probst berichtete über Werke von Kader Atya in der Berlinischen Galerie in Berlin-Kreuzberg. Heute Abend ist Walpurgisnacht. Am Vorabend des 1. Mai tanzen selbstbewusste Frauen, und nichts anderes waren die Hexen von früher sehr häufig, kostümiert mit Besen und Hexenhut ums große Feuer beim traditionellen Hexentanz. Dem hat schon Johann Wolfgang von Goethe im Faust I ein literarisches Denkmal gesetzt. Und was die Literatur heute zum Thema zu sagen hat, erkundet das Droste Literaturfestival auf Burg Hülshoff derzeit in feministischer Lesart unter dem Titel »Nenn mich Hexe«. Kuratorin einer Hexenversammlung heute Abend ist die Musikerin und Lyrikerin Rieke Schäffler, die sich dazu viele weibliche Gäste eingeladen hat. »As the Witches Do« heißt das Programm. Wie tun die Hexen denn heute so, habe ich Rieke Schäffler gefragt.
Die Hexen tun auf sehr vielfältige Arten und Weisen. Natürlich einmal aus einer politischen Perspektive geht es mir konkret als Kuratorin, wenn ich über das Thema Hexen spreche, ganz schnell natürlich auch um strukturelle Diskriminierung und um eine Befreiung davon. Und da ist ja die Figur der Hexe genau eine, die einerseits ikonisiert ist, aber auch dämonisiert ist. Und dieser Titel »As the Witches Do« ist ein altes irisches Sprichwort. Und die eine Grundidee des Abends tatsächlich ist auch, von der Hexe zu lernen. Also sich diese viel besungene und vielschichtige Figur anzuschauen und tatsächlich auch zu gucken, was wir von ihr lernen können aus einer emanzipatorischen Perspektive.
Vielleicht tauchen wir dann noch mal ein bisschen ein in die Geschichte und Sie sagen uns, was wir denn noch lernen könnten.
Also wir haben ein vielstimmiges Programm vorbereitet, wo Hexen aus allen Richtungen dieser Welt kommen. Es gibt Menschen, die kommen aus der slawischen Folklore, zum Beispiel Monika Dorniak hat einen multimedialen Ruheraum für uns vorbereitet, in den wir eintauchen können. Es gibt mit Angelika Freitas eine Stimme aus Brasilien, die ganz nah auch an Themen der Abtreibung schreibt. Und das ist natürlich auch ein Thema, was jetzt die Beherrschung des weiblichen Körpers, strukturelle Gewalt angeht. Das sind wir ganz schnell in gegenwärtigen, aber halt eben auch in Hexenthemen. Mette Møstrup aus Dänemark wird Gedichte lesen, wo es auch so ein bisschen eher darum geht, eine Öffnung zu schaffen in Richtung mehr als menschliches Sein, also diese Gemeinschaft der Hexen so ein bisschen auch um Tiere und Elemente zu erweitern. Denn auch dafür ist die Hexe ja unter anderem bekannt, dass sie eben Gefährtinnen hatte und oft eben auch tierische Gefährtinnen.
Wir wissen, dass tatsächlich es früher oft kluge Frauen waren, weise Frauen, Frauen, die Heilwissen hatten, die dann als Hexen verfolgt worden sind, wenn man einen Sündenbock brauchte, zum Beispiel wegen schlechter Ernten, wegen toter Tiere im Stall oder anderen unerklärlichen Dingen. Also das heißt, man schrieb ihnen tatsächlich magische oder überirdische Kräfte zu, aber eben auch den bösen Blick. Heute würde man sie Außenseiterinnen nennen oder eben die anderen. Ist das eine mögliche Verbindung zu ihren queeren Nomadinnen, wie Sie sie nennen?
Ja, ich würde Ihnen zustimmen, so wie Sie das gerade skizziert haben. Ich denke, es ist aber auch wichtig, tatsächlich das auch struktureller zu begreifen. Also für mich stehen die Hexenverfolgungen der frühen Neuzeit und auch tatsächlich bis in die Gegenwart gedacht für strukturelle Diskriminierungen. Also dass die Hexenverfolgungen können und müssen unbedingt in kolonialistischen Gedankenguten und auch in patriarchalen Gedankenguten begriffen werden. Das ist eine Logik, die sich wiederholt entlang der Diskriminierungslinien, wo Menschen, wie Sie es auch schon gerade erwähnt haben, ausgegrenzt werden aufgrund von ihrer vermeintlichen Andersartigkeit. Es ist ein Hierarchisierungsversuch, der ein ganz klassischer kapitalistischer ist. Und das ist auch Teil des Abends heute, dass wir versuchen möchten, einen Raum zu schaffen für genau, ja, häufig auch die queeren Menschen, die genau diese strukturelle Diskriminierung in ihren Körpern erlebt haben, um sich zu erholen, um sich zu begegnen, um über Tanz, Gespräch und Geschichten erzählen am Feuer in einen Austausch zu kommen.
Stichwort Hexen und Kolonialismus. Was genau meinen Sie damit und inwiefern hat sich das eine sozusagen mit dem anderen verbunden?
Ich greife da zurück auf Theorien von Nazila Kiwi, einer Literaturhistorikerin aus Kopenhagen, die sich historisch viel mit den Hexenverfolgungen und dem Zusammenfallen von kolonialistischem Denken beschäftigt hat. Sie würde das bezeichnen als ein kolonialistisches Denken in dem Sinne, als eine Art von Unterdrückung und als eine strukturelle Differenzmachung von sogenannten anderen Körpern entlang der Linien Geschlecht, Rasse, Kultur, Religion, weiße Vorherrschaft und Hexenverfolgung gehören ganz, ganz dicht zusammengedacht.
Und welche Verbindung ins Heute und zu Diskriminierungen heute können Sie ziehen? Welche Verbindungslinien?
Ja, es ist ja interessant, dass diese Figur der Hexe wirklich so vielschichtig ist, aber immer wieder auch ja, eine Art von Emanzipationspotenzial zu bergen scheint. Ich bin selbst eine queere Person und da ist es auch tatsächlich bei mir so gewesen, dass die Hexe mir dort begegnet ist. In queeren Kontexten wird sie gerade ganz gegenwärtig als empowernde Figur erlebt. Und natürlich ist es genau so, dass die queeren Körper dieses Anderssein und das als nicht menschlich oder weniger menschlich, diese diskriminierende, furchtbare Gewalt, das kennen die queeren Körper. Und da sind sie mit der Hexe auch ganz nah verbunden. Und umso wichtiger ist es ja dann genau heute, diesen queeren Körpern einen Raum zu geben, wie das jetzt hier beim Festival passiert.
Die Musikerin, Lyrikerin und Kuratorin Rike Schäffler über die Hexenzusammenkunft heute Abend auf Burg Hülshoff anlässlich der traditionellen Walpurgisnacht. Wer das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci erleben möchte, kann in Mailand für 49 Euro ein Ticket kaufen. Allerdings ist dieses enorme, 4x9 Meter große Wandgemälde im Speisesaal des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie immer nur in kleinen Zeitfenstern und nur wenige Minuten lang zu sehen. Und die Tickets zu bekommen ist Sache von Glück oder sehr langfristiger Planung. Im Mai gibt es in Mailand Stand heute noch genau einen Timeslot am 30.05. Kultur für alle, den Slogan aus den 70er Jahren, macht jetzt neueste Technik möglich. Immersion, das Rundum-Erlebnis von Kunst, gab es 2022 etwa schon im Wuppertaler Visiodrom und mit 250 berühmten Werken des Malers Claude Monet. Derzeit gibt es dort auf Europas größter 360-Grad-Leinwand Leonardo da Vinci als Multimedia-Spektakel. Aber zurück zum letzten Abendmahl. Das ist als immersives Erlebnis nun in der Stuttgarter Schleierhalle zu sehen. So lange Sie wollen übrigens. Sophia Volkhardt war dort.
Eintauchen soll man in die Welt von Leonardo da Vinci. Nicht nur an den Wänden sind riesige Detailauszüge aus dem weltberühmten Gemälde Das letzte Abendmahl zu entdecken. Auch der Boden wird bespielt. Sogar die weißen Würfel, auf denen man Platz nehmen kann, um sich staunend umzuschauen, wenn das Bild sozusagen zum Leben erwacht. Mal werden Details vergrößert, die mit bloßem Auge und in dieser Dimension bisher nur die Restauratoren des Wandfreskos entdecken konnten. Mal wird das Bild wie durch ein Kaleidoskop zerlegt und durchzieht in seinen bunten Einzelteilen den Raum. Das immersive Erlebnis im Hauptraum der Ausstellung war vor einigen Jahren technisch so noch nicht denkbar.
Es haben ungefähr 80 Leute über 9 Monate an dem Projekt gearbeitet. Wir arbeiten mit ca. 30 Hochleistungsprojektoren, um das auf 500 Quadratmeter Projektionsfläche zu zeigen. Das war schon relativ aufwendig, die Bilder zu digitalisieren, die Übergänge zu machen.
Erklärt Produzent Markus Wortmeier. Ergebnis ist ein Film mit mehreren Kapiteln. Entstanden ist das letzte Abendmahl in den Jahren 1494 bis 1498. Zu sehen sind Jesus und seine 12 Apostel, unmittelbar nachdem er ihnen am Vorabend seiner Kreuzigung prophezeite: Einer von euch wird mich verraten. Gesichert ist, der Verfall des Gemäldes begann wegen der angewandten Technik schon zu Leonardos Lebzeiten. Dabei ging über die Jahrhunderte viel verloren. Bei den Versuchen, das Bild vor dem Verfall zu retten, wurde das Werk nicht immer in Leonardos Sinn erhalten.
Nicht alle Rettungsversuche waren aber hilfreich. Mit Gewissen hat man den Zustand des Gemäldes eher verschlimmbessert.
Ende der 70er Jahre startete man mit der bislang letzten Restaurierung. Mit dieser ging man back to the roots und versuchte, Schichten früherer Restaurierungen abzutragen und bis zum Original vorzudringen.
Bärte, die später hinzugefügt wurden, wurden wieder entfernt.
Die Haare gewisser Apostel wurden wieder lockiger oder heller und Gesichter zum Vorschein gebracht.
Das Besondere an dem Bild, das enorme 4x9 Meter große Wandgemälde, kann man zum ersten Mal in Originalgröße bewundern. Solange man möchte.
Uns war es wichtig, einen Mix aus herkömmlicher Ausstellung mit Bildern zum Nachlesen, zum Zeigen, wo man in Ruhe vorstehen kann, und die digitalisierte Version zu zeigen, wo man sich einfach nur hinsetzen muss, genießen, sich in die Sessel flitzen kann und man einfach die Möglichkeit hat, in das Bild einzutauchen.
Sagt Markus Wortmeier. Auch wenn das Abendmahl im Fokus der immersiven Ausstellung steht, Leonardos Einfluss, nicht nur auf die Kunst, spielt auch eine Rolle. Immer wieder entlocken Forscher seinem Werk doch noch ein Geheimnis.
Leonardo da Vinci als Universalgenie, was er alles noch so in seinem Leben gemacht hat, was viele einfach nicht wussten, dass er Kostümdesigner war, dass er den ersten Panzer kreiert hat. Viele Leute wissen auch nicht, dass Leonardo ja eigentlich nur 15 Werke gemacht haben und wir zeigen alle in großer Dimension.
Die Ausstellung, das letzte Abendmahl, eine Lehrstunde in Kunstgeschichte, die sich durch die eindrucksvollen Effekte der immersiven Ausstellung ganz anders einprägt als in der grauen Theorie. Es ist wirklich ein Eintauchen in Leonardo da Vincis Welt und in ein Gemälde, das sich vorher nur wenigen so detailreich offenbart hat.
Sophia Volkart über das letzte Abendmahl immersiv in Stuttgart. In Memleben in Sachsen-Anhalt haben Archäologinnen und Archäologen einen bedeutenden Fund gemacht. Was genau bei den Ausgrabungen zutage kam, weiß Anna Kohn in den Kulturmeldungen.
Im 10. Jahrhundert gab es in Memleben in Sachsen-Anhalt eine Kaiserpfalz, also eine Art Wohnort für den herumreisenden König im Früh- und Hochmittelalter. Hier starb der erste deutsche Kaiser Otto der Große, der mit seiner Politik große Teile von Europa prägte. Nun ist bei archäologischen Grabungen bei Memleben eine bisher unbekannte Siedlung entdeckt worden. Ein dicht besiedeltes Areal, das von einem großen Wallgraben umgeben war. Die ArchäologInnen fanden Überreste einer steinernen Kirche sowie eines Wohnhauses, zum Teil nur rund 25 cm unter der Oberfläche. Grabungsleiter Felix Biermann betonte im MDR die Wichtigkeit der historischen Stätte wegen der Bedeutung Ottos des Großen für Europa und versuchte, den Fund vorsichtig einzuordnen.
Es ist ganz gewiss, eben wenn in dieser Frühzeit, frühen hohen Mittelalter, wenn also dann Steinbauten entstehen, dann ist das ein sehr wichtiger Ort, auch wenn eben eine Kirche hier entsteht, die wir ganz sicher schon eben in dieser Zeit datieren können. Und es ist durchaus möglich, dass wir sogar ja eben im Grunde in einem Kernbereich sind, also dass wir eben möglicherweise die Pfalz hier sogar haben. Aber man muss sich da eben angesichts der gerade angesprochenen Relevanz eben tatsächlich zurückhalten.
Ja, also unter Umständen ein sehr bedeutender Fund in meinem Leben. Die Pop-Festival-Saison geht los und der Bund unterstützt finanziell vor allem kleinere und mittlere Festivals. Unter anderem werden das Juicy Beats Festival in Nordrhein-Westfalen, das Nation of Gondwana in Brandenburg und das MS Dogville in Hamburg gefördert. Der Bund stellt dafür insgesamt einmal 5 Millionen Euro zur Verfügung. Beworben hatten sich rund 800 Festivals und gefördert werden nun 141. Kulturstaatsministerin Claudia Roth betonte die gesellschaftliche Relevanz von Musikfestivals, die sich über Live-Musik hinaus mit Themen wie, Zitat, Nachhaltigkeit, Toleranz und Diversität auseinandersetzten. Voraussetzung für die Förderung war daher auch, dass die Festivals über eine hervorragende künstlerische Qualität hinaus auch den gesellschaftlichen Diskurs fördern. Die Auszeichnung Museum des Jahres 2024, die an Museen in Großbritannien verliehen wird, gilt als einer der größten Museumspreise der Welt. Gerade wurde die Shortlist bekannt gegeben. Darauf stehen das zum Victoria and Albert gehörende Young V&A, die National Portrait Gallery in London, das Manchester Museum, das Dundee Contemporary Arts und das Craven Museum in North Yorkshire. Am 10. Juli wird bekannt gegeben, wer gewonnen hat. Er erhält umgerechnet rund 140.000 Euro, alle anderen 15.000 Euro.
Danke, Anna Kohn. Und das war Kultur heute. Nach uns hören Sie in den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten unter anderem Aktuelles zum geplanten israelischen Angriff auf Rafah oder zu den Gaza-Protesten in den USA. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.